Eben, das ist schon ein bisschen her, dass ich hier vorne stand. Ich bin schon ganz, ich bin nicht so groß wie der Daniel. Wir müssen mal ein bisschen, kommt gleich noch ein bisschen runter. So, ich wachse vielleicht noch, aber wir werden sehen. Jetzt machen wir es. So, bin ich gut? Bin ich gut zu hören? Ja, alles gut. Wir haben heute ein interessantes Thema zu einem etwas sperrigen Text zugegeben. Ihr werdet schon sehen. Das Thema heißt heute Morgen: Dein Typ ist gefragt, Herr Neuschöpfung. Oder: Dein Typ ist gefragt, Frau Neuschöpfung. Ich lese dazu Galater 5, Abvers 25 bis Kapitel 6, Abvers 10. Nach der Übersetzung überwiegend jedenfalls von Hermann Menge. Paulus schreibt: Wenn wir nun im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre gieren, nicht einander zum Streit herausfordern, nicht einander beneiden. Liebe Brüder, und wenn auch jemand sich von einem Fehltritt hat übereilen lassen, so bringt ihr Geistesmenschen den Betreffenden mit dem Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und, Achtung, und gib dabei auch auf dich selbst Acht, damit du nicht auch in Versuchung gerätst. Einer trage des anderen Last. So ein wunderbarer Vers. Einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Denn wenn jemand sich einbildet, dass er etwas Besonderes sei, obwohl er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Jeder prüfe aber sein eigenes Werk, und dann mag er für sich allein rühmen, gibt aber nicht dem anderen gegenüber damit an. Denn ein jeder wird genug an seiner eigenen Last zu tragen haben. Wer aber Unterricht im Wort Gottes erhält, lasse seinen Lehrer an allen Gütern teilnehmen. Das war ein toller Vers. Das war in der Urgemeinde schon sehr ausgeprägt mit dem anderen Teilen, wissen wir ja. Vers 7. Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und wer auf sein Fleisch, also auf seine eigene menschliche Kraft, wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber nicht müde werden, Gutes zu tun, denn zur festgelegten Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Darum wollen wir, so oft wir dazu Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen, besonders aber denjenigen, die zur Glaubensfamilie gehören. Punkt 1, vier werden es sein, falls es die Zeit zulässt, weiß ich ja nicht so genau. Erster Punkt, authentisches Christsein. Also authentisch ist so ein Wort, echtes, ursprüngliches, verbindliches, glaubwürdiges, unverfälschtes Christsein, ist der erste Punkt. In unserem Text redet Paulus von dieser Art des Christseins. Lasst uns nicht nach eitler Ehre gieren, nicht einander zum Streit herausfordern, nicht einander beneiden, denn dann wären wir nicht mehr authentisch. Es steht einem Christen nicht gut, so mit seinen Geschwistern umzugehen. Wenn jemand sich einbildet, dass er was Besonderes sei, obwohl er doch nichts ist, was sind wir schon im Namen Gottes, ja? Dann betrügt er sich selbst. Jeder prüfe sein eigenes Werk. Das ist authentisch sein. Wer bin ich? Was tue ich? Was macht Gott mit mir? Dann mag er für sich allein rühmen. Das darf man sogar. Schau an. Gibt aber nicht dem anderen gegenüber damit an. Wie viel Schaden ist schon entstanden, weil Glaubensgeschwister sich brüsten, angeben, sich besser fühlen, und das auch zeigen, nicht gut. Vielleicht kennt jemand das Zitat von Friedrich Nietzsche, ein bekannter atheistischer Philosoph, der hat einmal gesagt: Bevor ich an den Erlöser glauben könnte, müssten die Christen erlöster aussehen. Obwohl er nicht gläubig war, hat Nietzsche hiermit eine wichtige biblische Wahrheit ausgesprochen, nämlich: Der Glaube an Jesus trägt entweder Früchte oder er ist überhaupt kein echter Glaube. Wenn wir wirklich Erlöste sind, neue Schöpfungen, wie Paulus mal sagt, dann wird man uns das anmerken. 2. Korinther 5 sagt Paulus: Ist jemand ein Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Dein Typ ist gefragt, Herr Schöpfung, Frau Schöpfung. Neue Schöpfung, das ist, was Gott will. Deswegen heißt unser Thema auch heute so: Dein Typ ist gefragt, Herr Schöpfung. Frau Neuschöpfung. Und das ist keine graue Theorie bei Paulus. Er wusste, wovon er redete. Er kannte ein Einst und ein Jetzt in seinem Leben. Er hat gesagt, an derselben Stelle, das Alte ist vorbei. Neues ist entstanden. Oder Luther übersetzt, alles ist neu geworden. Christus nachfolgen heißt nicht bloß, einen christlichen Standpunkt zu vertreten. Das reicht nicht. Es bedeutet vielmehr, tatsächlich, also es ist eine Tatsache, zu Jesus zu gehören. Du weißt, ob du zu deiner Frau, zu deinem Mann gehörst, oder? Das weiß man in der Regel, ja? Christen wissen, zu wem sie gehören, wem sie Rechenschaft ablegen müssen. Und Johannes 8 steht mal, wenn euch nun der Sohn frei machen wird, dann seid ihr tatsächlich frei. Das ist echt, das ist nicht gespielt, das ist keine Show. Wir Frommen, wir zelebrieren keine Show. Gottesdienst ist kein Unterhaltungsevent. Christus nachfolgen heißt ganz konsequent in leidenschaftlicher Hingabe für ihn und mit ihm leben. Du, dein Typ ist gefragt. Das heißt sogar, sagt die Bibel, sein Eigentum sein. In Titus 2 schreibt Paulus mal, Gott hat sich für sich selbst ein Volk gereinigt zum Eigentum, das fleißig ist zu guten Werken. Da kommen wir noch drauf. Sein Eigentum sein, das bedeutet eins mit ihm sein, so wie Jesus gesagt hat, ich und der Vater sind eins. Und deshalb der schöne Spruch, den ich hier, glaube ich, auch schon mal zitiert habe, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Halben Sachen taugen nichts bei Gott. Ist das nun leicht? Ist es leicht, ganz sein zu sein? Oder ist das schwer? Wir werden sehen. Punkt 2. Täter des Wortes Gottes sein. Wenn ich dem Herrn mit Haut und Haaren folgen will, heißt das auch, als Konsequenz meines Glaubens bin ich nicht nur ein Hörer, sondern auch ein Täter des Wortes, wie es in Jakobus 1 ausgedrückt wird. Oder, ich sage es mal so, ein Christ gibt sein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist der Titel eines Andachtsbuchs von Oswald Chambers. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Paulus sagt das mit den Worten in unserem Text. So lasst uns nun auch im Geist wandeln. Im Geist wandeln. Naja, das klingt jetzt erstmal sehr altertümlich, als wandeln. Das bedeutet so viel wie beständig, vertieft, ausdauernd und alle Zeit im Geist. Also im Sinne Jesu zu leben. Wenn wir im Geist leben, dann lass uns auch im Geist wandeln. Dann muss das wirksam sein, dann muss das Auswirkungen haben. Es klingt nach Aktivität und ganz ehrlich auch ein bisschen nach Anstrengung. Wandeln ist anstrengend. Aber eigentlich heißt es nur, lebe nicht unter Niveau. Gott ist da. Er gibt dir so vieles. Lebe nicht unter diesem Niveau. Ein anderes Zitat, diesmal von einem Christen, von dem Theologen Otto Dibelius. Ganz interessanter Mann, der auch zur bekennenden Kirche gehörte, im Dritten Reich. Der hat mal gesagt, als Christ kann man nicht in der Sofaecke selig werden, sondern man muss nach außen wirken. Gefällt mir so der Satz, weil Sofaecke finde ich eigentlich ganz schön so. Meistens. Christen nennen sich nicht nur so, Christen sind es auch. Sie leben, was Christus gesagt hat. Sie tun etwas, sie geben ihr Äußerstes für Gottes Höchstes. Das ist unser Thema. Jetzt sind wir dran, unser Äußerstes zu geben. Dein Typ ist gefragt, Herr Neuschöpfung, Frau Neuschöpfung. Das solltest auch du tun, dein Äußerstes für sein Höchstes geben, weil wir nicht nur einen Standpunkt vertreten, sondern weil wir wirklich danach leben, hoffentlich jedenfalls. Wer wirklich zu Jesus gehört, wer sein Eigentum ist, dessen Worte und vor allem sein Leben bezeugen notwendigerweise diese Tatsache, das geht gar nicht anders. Die Welt wird uns das abspüren, dass ein Höherer uns beherrscht. Die Welt wird es spüren, wenn wir nicht als Christen in der Sofaecke selig werden, sondern nach außen wirken. Aber was heißt das eigentlich? Kann man ja leicht sagen, ne? Christen müssen nach außen wirken. Mein dritter Punkt heißt, gute Taten vollbringen. Oder wie es die Bibel nennt, gute Werke tun. Wir lesen zum Beispiel im Epheserbrief, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken. die Gott zuvor sogar schon für uns vorbereitet hat. Das ist ja interessant, da kann man allein über den Vers eine Predigt halten. Werke, in denen wir wandeln sollen, Gott hat sie bereits vorbereitet. Coole Sache. Und über diese Werke schreibt Paulus am Ende des Galaterbriefs, in den Versen, die wir gerade vorhin gehört haben, genau das, über die Werke. Wir sollen nach außen wirken. Das ist für Paulus ein ganz wichtiges Thema. Neben anderen, teilweise noch viel wichtigeren Themen. Ich weiß, die Erlösung, die Errettung, Daniel hat einiges davon erzählt. Das ist das Wichtigste, ganz klar. Aber es ist doch eigentlich erstaunlich, dass Paulus am Ende gerade dieses Galaterbriefes ganz konkret von den Werken spricht. Beschreibt doch kein anderer Brief im Neuen Testament, außer vielleicht noch der Römerbrief, so deutlich und klar, dass der Mensch eben nicht durch Werke gerettet wird, sondern allein durch den Glauben. Das mag uns im ersten Moment wie ein Widerspruch erscheinen. Aber die Erklärung ist eigentlich ganz einfach. Wir müssen nur lernen zu unterscheiden zwischen den Werken des Gesetzes und im Gegensatz dazu den Werken, die aus dem Glauben an Jesus entspringen. Und die nennt die Bibel auch Frucht des Geistes. Auch im Galaterbrief, interessanterweise. Im Geist wandeln, das ist die Frucht des Geistes. Es ist nämlich so, die Werke des Gesetzes, die stellen nur Anforderungen. Die sagen, du musst, du darfst nicht, du solltest. Das sind Anforderungen, die können wir letztlich nicht wirklich erfüllen. Und das ist auch eine Botschaft, die hilft uns nicht wirklich. Es ist Religion, noch keine Erlösung. Erlösung gibt es nur, wenn Gott uns befreit von unserer Sünde. Aber das Gesetz, sagt Paulus mal, ist gut. Es ist gut. Auch das jüdische alte Gesetz ist gut, weil es uns zeigt, wie gerecht Gott ist und wir sein sollten. Aber die Werke des Gesetzes, die müsste ich selber vollbringen, aus eigener Kraft. Es wäre ein Appell an uns, was wir leisten sollen. Da ist ein Zwang dahinter. Die Werke des Glaubens sind was völlig anderes. Da wirkt Jesus in mir. Es ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Wenn ich wirklich ihm gehöre, dann kommen diese Werke quasi von allein, wenn ich mal so sagen darf. Jesus hat mal gesagt, wer an mich glaubt, so wie es die Schrift sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Es wird geschehen, nicht nur ein paar Tropfen, richtige Ströme lebendigen Wassers werden aus einem Christen herausfließen. Das geht gar nicht anders. Es geht nicht anders. Ja? Wir stolpern vielleicht, weil wir sagen, ja, Paulus im Römerbrief, nur der Glaube zählt. Und dann Jakobus, der sagt was ganz anderes. Ja, die Werke müssen auch sein, sonst ist es nicht echt. Hat ja der Luther sich schon darüber aufgeregt und hat gesagt, der Jakobusbrief ist so eine Strohherne-Epistel. passt ihm nicht ganz so, was der Jakobus schreibt. Und deshalb schreibt Paulus in unserem Textabschnitt, wer auf sein Fleisch sät, auf seine eigene menschliche Kraft, der wird vom Fleisch nichts als Verderben ernten. Das bringt dir gar nichts. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Ich weiß, das klingt jetzt erstmal ein bisschen theoretisch. Was heißt das? Im christlichen Glauben geht es nicht um die Werke, die wir tun. Wirklich nicht. Es geht um das Werk, was Jesus in dir, dein Typ ist gefragt, was Jesus in dir tun kann. Geistliches Wachstum heißt nicht, wir werden immer mehr und immer größere und immer fantastischere Werke vollbringen. Ach, wir Christen. Nein. Sondern es heißt, der Herr nimmt in uns Gestalt. Wir sind sein Werk. Wir werden verändert. Dieser Prozess dauert ein ganzes Leben lang und das Neue Testament bezeichnet ihn als Heiligung. Also, gute Taten sind wichtig. Gute Taten vollbringen heißt ja unser Punkt gerade. Sie bringen uns aber nicht näher zu Gott. Sie können uns nicht die Errettung bringen. 0%. Es ist genau umgekehrt. Gott bringt uns näher dahin, dass wir gute Taten tun. Das will Gott. Galater 5, auch wieder Galater. In Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein, also diese ganzen religiösen Dinge gelten nicht, sondern der Glaube, und dann geht dieser Vers weiter, allein über den Vers fällt mir gerade eine ganze Predigt ein, das ist so eine wahnsinnige Aussage, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist, das ist der Glaube. Sonst ist es ein Witz. Glaube ist durch die Liebe wirksam. Durch die Werke der Liebe beweist sich unser Glaube. Das sagt Gottes Wort sehr eindeutig an sehr vielen Stellen. Ich will nur mal eine als Beispiel zitieren. Es gibt so einige Verse, die beginnen mit der Aufforderung, lasst uns nun, und einer dieser Verse steht in Hebräer 10, lasst uns aufeinander Acht haben, dass wir uns gegenseitig anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Da steht's. Was haben wir in unserem Text vorhin gelesen? Lasst uns nicht müde werden, Gutes zu tun. Man kann auch mal müde werden. So ist das nun mal bei uns Menschen. Aber Gott ermutigt uns, sei nicht müde. Tu Gutes. Und dann der nächste Vers. Darum wollen wir es, also ein Willensentschluss, so oft wir dazu Gelegenheit haben, allen Menschen Gutes erweisen. Insbesondere, also immer diese Nachsätze bei Paulus. Allen Menschen Gutes erweisen ist ja schon herausfordernd, Komma, insbesondere denjenigen, die zur Glaubensfamilie gehören. Das ist schon eine Herausforderung. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass du auch dafür da bist, deinen Geschwistern zu helfen, sie zu unterstützen? Ich muss sagen, bin ja auch schon immerhin 66 mittlerweile, kaum zu glauben, aber wahr, was habe ich nicht schon alles erlebt, auch materielle Hilfen. Wir hatten nie viel Geld, ich war Prediger und dies und dann arbeitslos und so weiter und so weiter. Also mit Geld war nicht so immer allzu viel bei uns los. Und immer wieder haben wir Wunder über Wunder erlebt, wie Gott uns unterstützt hat, oft durch Glaubensgeschwister. Wir hatten ja dann kleine Kinder, dann kam jemand mit Kinderwagen, dann kam jemand mit Kinderkleidung, dann kam dies, dann kam jenes. Da könnte ich ein ganzes Buch drüber schreiben, was wir da alles erlebt haben. Menschen, die den Vers ernst genommen haben, Galater 6,10. Also, Gott fordert uns auf, gute Werke zu vollbringen. Dein Typ ist gefragt, Herr Neuschöpfung. Man ist ja schön zu sagen, 2. Korinther 5, 17, ist jemand Christus, ist ja eine neue Schöpfung. Punkt. Abgehakt, theologisch korrekt, zack. Aber das ist es nicht. Die Herausforderung ist, dein Typ ist gefragt. Du bist gemeint. Auf gut Deutsch, bleib nicht in der Sofaecke. Da wirst du nur träge und kannst dich im Glauben nicht weiterentwickeln, wird wahrscheinlich jeder bestätigen, je länger man auf dem Sofa Zeit verbringt, desto länger und noch länger macht man das dann. Tja, dann entwickeln wir uns nicht weiter, wäre schlecht. Das Motto eines Nachfolgers Jesu kann nicht lauten, schauen wir mal. Sondern es muss heißen, auf wie Packmas. So ist es richtig. Was sind nun eigentlich im Sinne Jesu gute Werke? Was heißt es, gute Taten zu vollbringen? Das ist mein vierter und letzter Punkt. Zeichen der Liebe Gottes. Gute Werke sind vor allem für eins da, dass wir Zeichen der Liebe und der Barmherzigkeit Gottes setzen. Dass wir in Wort und Tat ausstrahlen, was unseren Glauben zutiefst ausmacht. Dass jeder, der an Jesus glaubt, nämlich nicht verloren geht. Daran glauben wir und das sollten wir ausstrahlen, diese wunderbare Wahrheit. Gute Werke kann auch ein Atheist tun, ein Humanist oder ein religiöser Mensch. Der macht es halt aus Überzeugung, aus eigener Kraft, ist auch okay. Gute Werke sind immer okay. Aber wir Christen machen das aus einer ganz anderen Kraft und aus einer ganz anderen Motivation heraus. Dein Typ ist gefragt. Und dann können wir uns sehen lassen, wenn wir so sind. Das steht uns gut. Das klingt wie Musik in den Ohren unserer Mitmenschen und auch gerade in den Ohren unserer Mitchristen. Wie himmlische Musik, wenn sie erleben, dass ihre Brüder und Schwestern ihnen Gutes tun. Dafür sind wir da. Also, auch eine Katze vom Dach retten ist ein gutes Werk. Ohne Zweifel. Also, es gibt viele Beispiele. Paulus fasst es zusammen mit dem Satz, einer trage die Last des anderen, das ist das Gesetz Christi, eine ganz neue Art von Gesetz. Auch eine Art Gesetz, auch eine Art Befehl. Trage die Last, das ist ein Befehl, eine Aufforderung. Und interessant ist, finde ich, was Paulus dazu sagt, das sollen wir tun, so oft wir dazu Gelegenheit haben. Ist doch interessant, oder? Gott schenkt uns Gelegenheiten. Ich habe das sehr intensiv in meiner Zeit in Bremen erlebt. Wir haben ja mitten in der Drogenszene gewohnt. Die war damals sehr ausgeprägt in Bremen. Das hatte auch politische Hintergründe. Also die Drogenszene hat sich mitten auf der Straße abgespielt und keiner hat da was gesagt oder so. Da haben wir richtig massiv damit zu tun gehabt und hatten ja auch unsere Teestube. Da kamen ja oft die kuriosesten Leute, Drogenabhängige, Obdachlose, psychisch Kranke. Also was man sich vorstellen kann, war in der Teestube. Und dann hat uns Gott Gelegenheiten gezeigt. Die habe ich heute so nicht mehr, weil ich wohne da ja nicht mehr in so einer Umgebung. Aber damals, ich wusste auch nicht, was auf mich zukommt. Ich wusste das vorher nicht für meine Zeit da im Predigtdienst in Bremen. Und dann haben wir es aber hautnah sofort erlebt. Wir haben ja mitten da drin gewohnt. Das kann man gar nicht beschreiben, im Grunde genommen, wie das war. Also wenn die Tür zu war, war alles friedlich. Okay, ja. Und diese Menschen, die hat uns Gott einfach aufs Herz gelegt. Es ist nämlich normal, also eine Kirche, da klopfen die an und sagen, ja, hättest du mal eine Mark für mich oder was auch immer. Ich hatte natürlich keine Mark, weil die wäre nur in Alkohol umgesetzt worden, aber ich habe ihnen eine Dose Essen warm gemacht. Oder auch schon mal eine Fahrkarte gegeben. Oder Kekse und Tee, gab es auch in unserer Teestube. Ich habe sogar mal einen Drogenabhängigen übernachten lassen bei uns in der Gemeinde. Habe ich vorher nicht abgesprochen, Gemeinde wusste das nicht, aber er war soweit ganz nett, aber was ich natürlich nicht wusste, ich war damals noch ziemlich naiv, brauchte natürlich seinen nächsten Schuss, also war heroinabhängig und dann ist er in der Nacht ausgebrochen, nicht eingebrochen, sondern ausgebrochen bei uns und hat in seiner vermeintlichen Bescheuertheit noch ein paar Sachen mitgehen lassen, von denen er dachte, er könnte die jetzt auf der Straße zu Geld machen, es war aber alles mehr oder weniger wertloses Zeug. Und er ist dann aufgefallen, die Polizei hat ihn mitgenommen, dann haben die bei uns, weil unsere Adresse klebte auch noch auf einem der Lautsprecher, die er verticken wollte, angerufen, ja, wir haben hier jemand und so weiter, ist das Ihr Zeug? Ja, sage ich, wurde bei Ihnen eingebrochen? Nee, sage ich, ausgebrochen. Es war schon eine besondere Zeit, muss ich sagen, in Bremen. Passende Gelegenheit. Ich weiß nicht, was für Gelegenheiten dir Gott in den Weg führt. Greif zu. Gar keine große Sache. Meistens ist es der Nachbar, jemand aus der Familie, irgendeine Gelegenheit, die Gott dir vor die Füße wirft, damit du was Gutes tun kannst. Werke im Sinne Christi geschehen quasi wie im Vorübergehen, bei passender Gelegenheit, sagt Paulus. Also eben gerade nicht, und das möchte ich nochmal ganz stark betonen, jetzt krempelt aber die Ärmel hoch und jetzt mal ran an den Speck und ihr Christen und tut mal was und auf geht's und los und macht. Nee, so ist das nicht. Es ist keine Schwerstarbeit, Gott zu dienen. Es ist tatsächlich leicht, ich habe ja vorhin die Frage gestellt, leicht als Christ zu leben. Und wie selbstverständlich dabei auch Gutes zu tun. Man wird auch noch selber beschenkt, wenn man anderen Gutes tut. Das habt ihr sicher alle schon mal erlebt, wenn ein Danke zurückkommt. Gut, bei der Dame mit der Katze war es jetzt gerade nicht. Aber dann fühlt man sich doch gut. Dann weiß man, das war richtig, was ich gemacht habe. Der andere hat sich bedankt. Ich habe etwas zurückgekriegt, bin jetzt auch glücklich. Wie sieht das Gutes tun im Einzelnen aus? Die Bibel sagt da sehr viel drüber. Gibt so viele Beispiele in der Bibel, brauchst ja nur lesen die Bibel, dann siehst du, wie Menschen im Namen Gottes Gutes tun für andere. Manchmal sind es ganz kleine Dinge, keine großen Werke. Es muss nicht immer die riesige Hauruck-Aktion sein. Es müssen nicht tausende gespendete Euros sein, obwohl das auch gut ist, vor allen Dingen für unseren Gemeindeneubau. Das hat alles seine Berechtigung, ja. Aber manchmal braucht es nur ein ganz kleines Zeichen der Liebe. Jesus liebt uns ja auch. Deswegen möchten wir auch anderen seine Liebe entgegenbringen. Sogar unseren Feinden, wie Jesus mal sagt. Wir sehen hoffentlich noch den Kummer, die Not, die Sorgen, die Angst, die Qual, die Abhängigkeit, das Leid unserer Mitmenschen. Die sind Jesus nicht egal. Und die dürfen auch uns nicht egal sein. Menschen in unserer Umgebung. Gibt auch Menschen ganz weit weg, das kann man für spenden, das ist auch gut. Aber vor allem sind es doch die Menschen, die Gott uns in den Weg führt. Wir tun Gutes aus Liebe zu Jesus. Das ist der Unterschied zu den Humanisten. Nicht um der erhofften Anerkennung willen. Wie kann das aussehen? Nur mal so ein paar Beispiele. Wenn du jemanden verständnisvoll zuhörst, der über seine Not klagen möchte. Wenn du jemandem ein tröstendes Wort weitergibst, ihn eine einfühlsame Geste spüren lässt. Wenn du jemandem einen lieben Brief schreibst oder ihm eine aufmunternde, wie heißt das heute, WhatsApp-Nachricht schickst. Wenn du ein Überraschungsgeschenk jemandem gibst, vielleicht einen Adventskalender, jetzt ist ja bald wieder die Zeit, oder etwas Selbstgebasteltes. Vielleicht braucht jemand Hilfe beim Umgang mit dem PC, mit dem Handy. Vielleicht benötigt jemand eine Hausaufgabenbetreuung, ein Babysitting. Wie wäre es mit einem Krankenbesuch? Mit Hilfe beim Ausfüllen schwieriger amtlicher Formulare. Es gibt so vieles, was wir tun können. der Fantasie sind hier keine Grenzen gesetzt. Alles sollte im Sinne Jesu geschehen. Zeichen der Liebe Gottes ist ja mein vierter Punkt. Jesus hatte mal mit einem Obersten, heißt es in Lukas 18, zu tun, der ihn fragte, was er denn wohl tun müsse, um das ewige Leben zu ererben. Und da steht aber nur in der Version bei Markus Folgendes: Jesus sah ihn an und liebte ihn oder gewann ihn lieb. Er musste ihm dann zwar sagen, dir fehlt noch eins, verkaufe alles, das wollte er nicht. Trauriges Ende der Geschichte. Aber dieser eine Vers, der in Markus Evangelium überliefert ist, er sah ihn an und liebte ihn. Wow, das ist das Evangelium. Und in unserem heutigen Abschnitt spricht Paulus, wie in allen seinen Briefen, ein paar ganz praktische Themen an. Ich finde das immer so lustig. Der Paulus, der schreibt ja teilweise sehr tiefgründig und manchmal auch kompliziert und sperrig und nicht so ganz einfach alles, ja. Und dann kommen mittendrin so, ja, tut dies, tut jenes und so ganz praktische Sachen. Also richtig witzig irgendwie. Da schreibt er zum Beispiel, wer Unterricht im Wort Gottes erhält, lasse seinen Lehrer an den Gütern teilnehmen. Also er trage zu seinem Lebensunterhalt bei. Ist ja irgendwie naheliegend, oder? Denn wenn der die Zeit nicht hat, um Geld zu verdienen, weil er stattdessen den anderen das Wort Gottes sagt, er muss ja auch essen und alles. Das ist doch in Ordnung, wenn er eine Unterstützung kriegt, oder? Also wir würden es heute als Win-Win-Situation bezeichnen. Beide haben was davon. Ja? Der eine, weil er unterrichtet wird, der andere, weil er was zu essen kriegt. Also, ganz praktisch. Total praktisch, der Paulus, der große Theoretiker. Mach das. Gib ihm was, wenn er für dich diesen Dienst tut. Also, damit wollte ich jetzt nicht verkappt sagen, ich habe euch heute eine Predigt gehalten, ein bisschen Taschengeld hinterher wäre ganz nett. Also nicht, dass jemand das jetzt falsch versteht. Und dann weiter. Auch ganz praktisch, so wichtig. Wenn jemand sich von einem Fehltritt übereilen lässt. Ja, das kann passieren. Auch in den besten Kreisen. Das kann auch unter Christen passieren. Dann bringt bitte ihr Geistesmenschen, wow, was für ein Wort, ihn zurecht. Menge hat so übersetzt. Luther sagt, ihr, die ihr geistlich seid, also die ihr vom Geist bestimmt seid, ihr, solche Menschen, dein Typ ist gefragt, solche Menschen sollen den anderen schimpfen, ermahnen, schelten, strafen, ausschließen? Zurechtbringen in Sanftmut. Schon herausfordernd. Also immer, wenn es um praktische Dinge geht, ist es immer besonders herausfordernd. Steht nicht umsonst in der Bibel, weil das so wichtig ist, dass wir so miteinander umgehen. Auch wenn es kritisch wird, auch wenn jemand Korrektur braucht, in Sanftmut zurechtbringen. Zusammenfassend möchte ich sagen, gute Taten sollten bei wiedergeborenen Christen niemals einen Selbstzweck darstellen. Sie sind, wenn ich es mal so formulieren darf, Begleiterscheinungen der Evangeliumsverkündigungen. Sie sollen auf den gnädigen Helfer, Erlöser und Wohltäter hinweisen, letztlich auf Jesus. Aus welcher Kraft heraus machst du das? Wieso machst du sowas? Ja, ich habe Jesus auf meiner Seite. Kennst du den schon? Soll ich dir mal erzählen? William Booth, der Begründer des Werkes Die Heilsarmee, hatte für seine Bewegung das Motto ausgerufen, Suppe, Seife, Seelenheil. Soup, Soap, Salvation. Die drei Dinge, auf die kommt's an. Er wollte damit sagen, wir geben den Armen, damals gab's viele in England, den Kranken, den Elenden, den Bedürftigen Hilfe und Unterstützung für ihr irdisches Dasein. Aber vor allem geben wir ihnen, nachdem sie satt und sauber sind, Hilfe für ihre Seelen. Seelenheil. Toll. Mich beeindruckt das total. William Booth, die Heilsarmee. Ja, wir haben in Bremen auch die Heilsarmee gehabt. Das war toll, was die gemacht haben. Da gab es eine tolle Speisung mitten auf der Straße, direkt bei uns unten vorm Haus. Und dann kamen da mindestens so 30, 40 und noch mehr Drogenabhängige hauptsächlich. Die wollten natürlich das kostenlose Futter haben. Und dann kam die Predigt. Aua, zackig, sage ich euch. Das wollten die nicht alle so hören. Da gab es manche, die haben dann so gestänkert und so weiter und so weiter. Aber der Heilsarmee-Offizier, wie die sich nennen, der hat halt fröhlich weiter gepredigt. Das war schon eine tolle Sache. Wunderbar. Helfen und das Evangelium sagen. So verknüpfte Booth praktische Sozialarbeit mit der Predigt vom Evangelium. Und das, denke ich, darf ich sagen, ist im Sinne Jesu und in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Denn Jesus hat mal gesagt, und mit diesem Bibelvers will ich jetzt zu Ende kommen, Markus 10, wer einen dieser Geringen auch nur mit einem Becher kalten Wassers tränkt, weil er sich als Jünger Jesu bezeichnet, wahrlich, ich sage euch, dieser wird seine Belohnung nicht verlieren. Und das klingt nach Vers 7 in unserem Text. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, wird er ernten. Auch davon redet die Bibel, über Belohnungen. Aber wenn ich jetzt damit anfangen würde, hätte man noch mal eine extra Predigt. Vielleicht am nächsten Wochenende, schauen wir mal. Amen, bis dahin.